HW zieht bei Copilot ein.
Das fand ich ja wild. Ich habe nicht reingeguckt, ja. Aber als ich den Titel gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt ist Full Circle.
Die Frage, die sich direkt bei mir anstellt, ist, das ging sozusagen jetzt linear über die Jahre bei Kirkland immer so weiter und lief extrem gut. Vielleicht gibt es doch keinen AI-Knick.
Ja, vielleicht sind wir auch in Deutschland einfach ein bisschen von unserem Nullwachstum sozusagen geprägt. Müssen wir aufpassen, dass wir hier keine Verschwörungsmythen irgendwie konzipieren. Aber Microsoft hätte ja schon auch ein gewisses Interesse daran, wahrscheinlich irgendwann den Man in the Middle auszuschalten.
Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom IMR und Bucerius Update. From Campus to Career heißt das Ganze. Mein Name ist Marc Ohrendorf, ich bin Host von Irgendwas mit Recht und Rechtsanwalt in Köln. Mit mir im Studio ist Sven Störmann.
Hi Marc, ja, ich bin Sven. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und dass ihr wieder dabei seid. Ich leite im Hauptberuf sozusagen das Alumni Center for Teaching and Learning an der Bucerius Law School. Ich kümmere mich da um Innovationen in der Lehre.
Wir brauchen Content, Content, Content. Was machen wir heute?
Wir haben eine ganze Menge vor. Ich muss ablesen, musste ich letztes Mal auch schon. Und zwar als erstes reden wir mal über die erste Kanzlei, die eine Umsatzschallmauer durchbrochen hat, die man wahrscheinlich vor 5 Jahren für vollkommen unmöglich gehalten hätte. Dann haben wir einen kurzen Bericht über Unireps. Da habe ich eine Tagung organisiert und durchgeführt und möchte gerne davon erzählen. Wir sprechen ganz kurz über IMR natürlich auch. Dann hast du berichtet, dass bald sind wir Full Circle. Jetzt ziehen die LLM-Rapper bei den LLMs ein, Harvey nämlich bei Copilot. Dann wieder zurück Richtung Ausbildung. Ich möchte ein bisschen erzählen vom Schleifenmodell in der juristischen Ausbildung und wie man das machen kann. Und was Descript dazu beitragen kann. Und dann haben wir am Ende noch einen kurzen Blick auf den Legal Product Manager, eine der sozusagen neu entstehenden Rollen in Kanzleien. Ganze Menge Zeug. Ich würde sagen,
los geht's.
Direkt los, genau.
Ja, Kirkland & Ellis, die nach Umsatz größte Kanzlei der Welt, das ist sozusagen die erste News hier im Update, hat die Schallmauer von 10 Milliarden Dollar Umsatz in einem Jahr, nicht kumulativ auf Firmengeschichte oder ähnliches, sondern in einem Jahr durchbrochen. Das macht ungefähr 11 Millionen Umsatz pro Equity Partner. Das ist eine ganze Menge.
11 Millionen pro Partner.
Pro Jahr. Du kannst dir, das habe ich auf LinkedIn gelesen.
Kannst du das in Fußballfeldern angeben?
Habe ich das in Zigarettenschachteln und Saarländern wahrscheinlich. Aber deswegen habe ich das hier in den Podcast mit reingenommen. Du kannst dir halt, schrieb irgendjemand auf LinkedIn, jeden Tag eine Rolex kaufen bei 220 Arbeitstagen.
Ja,
ich habe also auch keine.
Wolfgang Petri wäre neidisch wahrscheinlich, falls den noch jemand kennt.
Das ist wild. Das ist wirklich wild. Ja. Und die ernsthafte Frage ist, also neben natürlich diesem tollen unternehmerischen Erfolg, den man da beobachten kann, jetzt aus Kanzleimanagement-Sicht. Die Frage, die sich direkt bei mir anstellt, ist, das ging sozusagen jetzt linear über die Jahre bei Kirkland immer so weiter und lief extrem gut die ganzen letzten Jahre. Also man kann diese Entwicklung schon länger beobachten. Vielleicht gibt es doch keinen AI-Knick und AI-Welle und AI-Veränderung. Erstmal würde ich sagen, es läuft.
Ja, vielleicht sind wir auch in Deutschland einfach ein bisschen von unserem Nullwachstum sozusagen bei einem der gefühlten fast schon Rezensionen, je nachdem, welche Polit-Talkshow man so ansieht, geprägt. Und andernorts auf der Welt ist das vielleicht auch einfach noch gar nicht so problematisch, wie das bei uns ist. Was mich interessieren würde, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir bereiten das nicht vor, deswegen stelle ich einfach immer Fragen, wie sie uns kommen. Ist dieser Ratio pro Partner eher gleichbleibend oder steigt die auch mit? Also wachsen die bloß oder werden die auch irgendwie profitabler?
Die werden auch profitabler. Das würde ich aber auch mal von Kirkland loslösen, so ein kleines bisschen. Das ist was man insgesamt ja im Rechtsmarkt beobachten kann, dass wir eher wieder zurückgehen zu einer höheren Leverage pro Equity Partner. Und ein Teil des Ganzen ist zum Beispiel auch, dass diese Zwischenstufen, sei es assoziierter Partner, also am Ende ist oder Counsel oder ähnliche Rollen, die heißen dann auch schon mal ein bisschen unterschiedlich. Da geht es am Ende darauf zurück, dass die Anzahl der Eigentümer der Kanzlei wieder ein bisschen weniger wird, zurückgeht. Und dementsprechend bleibt natürlich mehr Umsatz pro Eigentümer. Und so lässt sich das auch ganz ordentlich steigern über die letzten Jahre.
Das ist aber die gängige Größe, ne? Also Umsatz pro Berufsträger oder so wird
liest
man
auch
seltener. Aber gibt's okay,
auch, gibt's auch. Okay. Ja, also das vielleicht so als Takeaway dieses Segments, weil viel mehr News gibt es an der Stelle nicht. Ja. Umsatz pro Berufsträger ist eine ganz spannende Kennzahl, auch natürlich darauf, um zu sehen, erstmal wie viel arbeite ich in einer Kanzlei, aber auch wie ist eine Kanzlei gesteuert, wie ist die Auslastung in einer Kanzlei, wie hoch sind die Stundensätze, das setzt sich aus all diesen Faktoren natürlich zusammen. Und der sozusagen Gewinn pro Partner, pro Berufsträger, den kann man natürlich dann so nicht öffentlich einsehen, weil da hängen ja noch alle anderen Metriken mit zusammen. Ja. Ne? Wie viel wurde für Technologie ausgegeben? Wie hoch sind Personalkosten? Wie hoch ist Miete? Das sind so die typischen Kostenblöcke in der Kanzlei. Aber wenn ihr so eine Zahl irgendwo seht auf Juve, irgendwas mit Recht.de, Azur oder sonst wo, dann könnt ihr das so ein kleines bisschen einordnen. Ja.
Spannend, ja.
Und wir gucken mal, wie das die nächsten Jahre dann weitergeht. Machen wir weiter mit unserem nächsten Thema.
Genau, das habe ich mitgebracht. Ich habe es mal Workshop Unireps genannt. Wird auch ein bisschen kürzer, glaube ich. Ich finde das aber ganz interessant zu beobachten. Und zwar habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, dass wir an der Law School relativ viel neue Dinge probieren. Und unter anderem stellen wir uns natürlich auch immer die Frage, was machen wir mit der Examensvorbereitung? Ich persönlich bin jetzt gar kein großer Fan vom Examen, aber solange das da ist, muss man ja irgendwie sehen, dass man die Leute gut drauf vorbereitet. Und vor einiger Zeit hat meine Kollegin Olivia da eine empirische Untersuchung gemacht und auch zu veröffentlicht, wie das eigentlich ist mit Unireps an Fakultäten. Das war lange Zeit ja gar kein Ding. Und es gab eigentlich nur die kommerziellen Repetitoren und in letzter Zeit hat sich dabei ganz schön viel verändert. Mittlerweile hat eigentlich jede juristische Fakultät eins. Uns ist dann aber aufgefallen, dass jeder irgendwie sein eigenes Süppchen macht und das klappt mal besser und mal schlechter. Und wir selbst standen da auch so ein bisschen und haben uns gefragt, machen wir das eigentlich gut oder könnte man eigentlich was besser machen? Und haben dann gesagt, okay, wir laden die Leute mal alle ein. Und das muss man sagen, man soll sich ja nicht selbst loben, aber war eine echt gute Idee. Denn da kamen Menschen, die Studierenden durch die wohl schwierigste Zeit im Studium tragen, nämlich die Examensvorbereitung, die wahnsinnig engagiert sind, die sich wirklich viele Gedanken machen, die viel Material organisieren, koordinieren und die dafür aber irgendwie nie so recht sichtbar sind, hat man das Gefühl. Ne? Also wenn du jetzt über juristische Fakultäten sprichst, dann denkt man irgendwie an Forschung und Renommee und weiß ich nicht, was die so an Angeboten für die Studis haben, Ausland und Praktika, Law Clinics und so. Aber das, wo am Ende, ich will nicht sagen, wo es drauf ankommt, aber was jedenfalls eine ganz, ganz große Rolle spielt, das kam irgendwie immer zu kurz. Und diese Tagung war deswegen so cool, weil sich gezeigt hat, dass überall so engagierte Leute sind, die sich Gedanken machen und gleichzeitig erschreckend, weil sie gezeigt hat, dass alle Leute die gleichen Probleme haben. Mhm. Und das fand ich persönlich ganz, ganz, ja, ich weiß gar nicht, schön zu sehen einerseits und erschreckend andererseits, dass uns als Land sozusagen das nicht gelingt, da Redundanz abzubauen, Qualitätssicherung einzuziehen und einfach effizienter zu sein. Das hat man an den Menschen, die da waren, ganz doll gemerkt. Und wenig überraschend ist, dass das Thema, was die Leute am gravierendsten am dringendsten zu beheben fanden, ist dasjenige des Austauschs zwischen den Fakultäten. Das passiert jetzt auch. Da gibt es eine Fachgesellschaft für juristische Ausbildung, die Gesellschaft für Didaktik der Rechtswissenschaft, deren Vorsitzender Julian Krüper war auch da. Und die hat jetzt gesagt, okay, wir nehmen uns dieses Themas mal an, denn da ist unfassbar viel Potenzial zu gewinnen, glaube ich. Also
der Krüper, der das Gutachten vom DRT dieses Jahr schreibt.
Genau so ist das. Da werden wir auch drüber sprechen, sobald es veröffentlicht ist. Ganz großartiger Typ, finde ich.
Also Deutscher Juristentag und im Gutachten geht es um ein ausbildungsnahes Thema, ne?
Genau. Also der Deutsche Juristentag befasst sich mit dem Thema Ausbildung. Das tut er nicht sehr oft, muss man leider sagen. Aber dieses Jahr tut er es. Und das Gutachten wird wirklich grundlegend, kann man sagen. Und wie ich finde, kommt das genau zur rechten Zeit und ist ziemlich schonungslos. Aber muss man so auch machen. Der jedenfalls war auch da und so wird sich jetzt eine Gruppe finden, in der Hoffnung, dass wir halt nicht mehr 42 BGB-AT Unirep-Skripten schreiben müssen, sondern vielleicht nur noch 10 und dann wird Zeit frei. Man kann coole Sachen machen wie Videokorrekturen oder Peer-to-Peer-Review, Tandem-Kurse, also Sachen, die halt didaktisch super sinnvoll sind, aber ganz viele Ressourcen fressen. Und wenn man aber nicht mehr sinnlos Effizienz liegen lässt, dann glaube ich, hat das total viel Potenzial. Und da waren eben von der LMU bis Greifswald, die Fernuni, also quer durchs ganze Land Tübingen, aus allen möglichen Fakultäten Leute dabei und ich fand das ganz schön zu sehen, dass irgendwie egal, ob man jetzt das Examen abschaffen will oder grandios gut findet, also alle sind sich jedenfalls einig, dass solange es da ist, muss man irgendwie was dran tun, damit die Leute da nicht so kaputt gehen. Da hatte ich so einen Motivationsmoment, als das fertig war. Es wird auch einen Tagungsbericht geben, wer das nachlesen möchte, in der ZDRW. Genau. Aber das wollte ich einfach nur mal teilen und irgendwie, ich fand das einen schönen Moment, so, weil sonst liest man ja echt oft nicht so viel Schönes über das Examen. Und dass es da diese Menschen gibt, hat mich motiviert.
Cool. Dann nutze ich den Segway zu einem schönen Moment und berichte von einer IMR-Episode, wo ich was ganz Spannendes erlebt habe. Also ich sehe ja bei IMR total viele Menschen und natürlich haben viele Anwältinnen und Anwälte und Richterinnen und Richter und alle anderen ähnliche Lebensläufe häufig. Ne? Wir haben eine ähnliche Ausbildung und da sieht man natürlich dann auch mal das Gleiche. Aber in IMR 355 hatte ich Malaika Alos zu Gast. Die ist Partnerin bei einer Kanzlei am Berliner Standort bei Advan Beiten, aber spielt auch gar nicht so die größte Rolle. Die hat einen super interessanten CV, deswegen hört da mal rein. Die hat nämlich zuerst bei Verbänden gearbeitet, viel in der EU gemacht, auch beim DRV gearbeitet, wenn ich das recht erinnere, also so da Verbandsarbeit für die Anwaltschaft. Und der entscheidende Punkt ist, sie hatte dann, als sie auch schon natürlich Familien gegründet hatte, mehrere Kinder hatte, hat sie gesagt, so und jetzt werde ich Anwältin. Mit Mitte, Ende 40 würde ich vermuten. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht nach ihrem Alter gefragt.
Wahnsinn.
Und ist total erfolgreich.
Dass jemand erfolgreich sein kann, da hätte ich gar nicht so viel Zweifel. Mich verwundert, wie man das mit Kindern schafft.
Ja.
Also.
Ja. Und also irgendwie, wir haben es ein bisschen im Podcast besprochen, auch vor allem das Kinderthema. Aber auch diesen Mut zu haben, dann zu sagen, weißt du was, und jetzt gehe ich nochmal dem nach, wo ich ja auch für ausgebildet bin, manchmal für vieles ausgebildet als Jurist, was irgendwie mit juristischen Berufen zu tun hat. Das fand ich interessant und einfach eine coole sozusagen Honorable Mention hier im Update wert.
Auf jeden Fall, ja, also und 355 Folgen.
Ja, danke. Wir machen weiter.
Das ist auch eine Honorable Mention auf jeden Fall wert, das finde ich sehr cool. Ich hatte sie auch noch nicht gehört. Werde ich aber nachholen. Ich finde immer so untypische Lebensläufe. Ich muss auch sagen, ich habe da so einen Bias. Wenn sich bei mir eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, studentische Hilfskraft, irgendwie so jemand bewirbt, hatte ich neulich erst wieder eine studentische Hilfskraft, die hat sich beworben. Die hatte vorher, jetzt muss ich lügen, irgendwas mit Fashion Design oder so eine Ausbildung gemacht. Und das gibt bei mir immer so einen unbewussten oder vielleicht auch so ein bisschen bewussten kleinen Bonus, weil ich immer so denke, wir wollen ja nicht, so wie die FAZ sagte, irgendwie in der eigenen Suppe immer nur schwimmen und so ein bisschen Leute, die einen untypischen Lebenslauf haben, das finde ich persönlich ganz, ganz großartig.
Finde ich auch.
Sehr cool, werde ich auf jeden Fall hören, die Folge.
Schön. Ah, das nächste Thema ist auch meins. Dann, so ist das schon mal.
Manchmal kommt es überraschend.
Manchmal kommt es überraschend. HW zieht bei Copilot ein.
Das fand ich ja wild. Ich habe nicht reingeguckt,
ja.
Aber als ich den Titel gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt ist Full Circle.
Und vor allem zieht HW auch, und jetzt bist du noch wilder, bei Claude Cowork ein. Also, kurze Einordnung. HW ist eines der zwei dominierenden internationalen Legal AI Tools neben Legora, ne?
Die sind aber nur ein Wrapper eigentlich gewesen, oder?
Genau,
jetzt weiß man nicht so genau.
Genau, also sagen viele Leute, die sind nur ein Wrapper. Wrapper bedeutet, es gibt ein Foundation Model, also ein Large Language Model von OpenAI, Anthropic oder Google, das sind die drei großen, und du baust deine Software darauf. Also, was auf jeden Fall so ist, die beiden sind auf dem Software-Layer tätig, könnte man sagen. Also auf der Software-Ebene, nicht auf der Modellebene. Die trainieren kein eigenes Modell. HW hat das früher übrigens versucht, hat die Strategie geändert.
Ist unfassbar teuer, ne?
Ja, muss Dutzende Millionen verschlungen haben. Und wenn nicht noch mehr. Und jetzt machen die was auf dieser Ebene? Also eines, was die definitiv machen, ist Prompt-Rewriting. Also der Nutzer stellt nicht so guten Prompt, dann schreiben die den besser, weil die ja über den Nutzer gewisses Kontextwissen haben, dass der Nutzer Anwalt in der Kanzlei ist oder was auch immer, ne? Marketing-Manager in der Kanzlei, weil die ja die Rolle kennen. Und vielleicht machen die auch noch ein bisschen mehr. Und jetzt sagt sich HW, wir sind sozusagen etablierter Legal-AI-Anbieter, auch wenn wir wenn wir eine Software auf dem Software-Layer sind, will ich jetzt gar nicht bewerten. Und jetzt gehen wir dahin, wo wieder Endkundenkontakt besteht. Und der kommt jetzt ja eben auch von den Foundation-Model-Anbietern. Microsoft ist zwar kein Foundation-Model-Anbieter, hat aber historisch sehr, sehr gute Verbindungen mit OpenAI.
Ja.
Und Microsoft ist halt in 90% der Arbeitsplätze, wo Juristen tätig sind, installiert. Und da kennen das viele natürlich vom Copilot.
Ja.
Microsoft Copilot ist da das Stichwort. Und wenn man den jetzt fragt, irgendwie at HW, also soll in Q2 26 ausrollen, dann wird praktisch der Prompt durch HW geleitet und dann auch von HW beantwortet und erscheint dann wieder in Copilot. Das geht so ein bisschen in die Richtung, und bei Cloud Cowork ist es genauso. Cloud Cowork ist diese Möglichkeit, mit Anthropics Model lokal auf dem Rechner mit Dateien zu interagieren und mit dem LLM zu arbeiten, mal so einfach erklärt. Und da wird es auch gehen, dass man innerhalb von Claude HW nutzen kann.
Und wie ist die Finanzierung oder wie, was bezahlt man dafür?
Soweit ich weiß, nur die, aber to be discussed, ne?
Ja.
Ich würde sagen, von außen sieht es mir gerade so aus, dass man seine normale Subscription bei Microsoft bzw. Claude weiterhin bezieht. Mhm. Die wird jetzt auch nicht wegen einem weiteren Tool von heute auf morgen teurer werden, würde ich vermuten.
Mhm.
Und dann absorbiert praktisch der Anbieter irgendwie die Kosten und reicht was an HW durch.
Ist ja ein spannendes Geschäftsmodell auch, ne? HW ist ja für eine Kanzlei pro Seat ganz schön teuer. Und jetzt hat man natürlich eine interessante Möglichkeit gefunden, auch vielleicht den Wohnzimmeranwalt, die Wohnzimmeranwältin irgendwie zu adressieren, ohne sich das Preismodell kaputt zu machen, im Direktvertrieb sozusagen. Ne?
Das ist ein guter Punkt, da würde mich dann auch mal interessieren, da müssen wir dann mal gucken, in ein paar Monaten, wie das ist, ob das sozusagen bei jeder Copilot-Version geht. Also du hast ja auch Copilot, was sozusagen technisch will ich nicht zu tief reingehen, aber was so zugeschnitten ist, dass es dann auch in großen Wirtschaftskanzleien läuft, weil zum Beispiel da in einer gewissen Azure-Instanz, in einer gewissen IT-Umgebung läuft, die halt auch große Kanzleien brauchen, während eine kleinere Kanzlei von 2-3 Mann vielleicht so eine große IT-Infrastruktur gar nicht aufsetzt, weil die da, ich sag mal, nur ein Abo klicken, ist ein bisschen komplizierter als das ist es.
Ja.
Vielleicht sagen die sich auch, gibt's nicht für jeden, gibt's sozusagen nur, wenn du über eine gewisse Schiene den Copilot kaufst oder es ist eine abgespeckte Version. Also wir werden sehen. Mich erinnert so ein bisschen an diese Diskussion, die wir Ende 25 hatten, dass diese ganzen AI-Anbieter voneinander Hardware, Software, Services und so kaufen, also die Nvidias auf dieser Welt. Und das beobachten wir jetzt vielleicht auch so zunehmend ein bisschen im Legal AI-Space.
Ja, ist auf jeden Fall relativ spannend, finde ich, und ein schwieriges Problem, wenn man so hoch einsteigt im Preis, aber in Wahrheit total niedrige Grenzkosten hat. Dann muss man sich ja irgendwie überlegen, ob man nicht noch weiter wachsen kann und wie man das macht, ohne sich den Preis kaputt zu machen. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Und wenn man es so liest, ist es ja erstmal ein bisschen absurd. Und ich weiß nicht, müssen wir aufpassen, dass wir hier keine Verschwörungsmythen irgendwie konzipieren. Aber Microsoft hätte ja schon auch ein gewisses Interesse daran, wahrscheinlich irgendwann den Man in the Middle auszuschalten und sich zu fragen, ob sie das nicht dann vielleicht auch selbst können, das Prompt Rewriting. Und neulich hatten wir ja Claude, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Marktkapitalisierung da vernichtet wurde. Bei dem
Legoras
und genau. Ich glaube, das ist dann auch immer ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass man da schon nicht so ganz ruhig schläft, wenn man das als Stratege bei HW entschieden hat, oder?
Ich weiß es nicht. Also diese ganzen Tools haben ja auch ein gewisses eigenes User-Interface, sind super polished, haben ein gewisses Nutzervertrauen,
bisschen Berufsrecht und so weiter.
Genau, also deswegen, es ist schon komplex. Vielleicht ist es auch genau umgekehrt. Also, dass der Anwalt, die Anwältin in Outlook irgendwie sagt, dann schreibe ich die Mail jetzt mal mit HW, anstatt nur mit dem Copilot, weil die ist ein bisschen rechtlicher, merkt, oh, das ist aber schon besser. Und das nächste Mal, wenn man dann in Word ist, ich glaube, das ist so die HW-Bet, und da wäre kein HW, dann sagt man irgendwie, ja gut, den Copilot, den habe ich jetzt, aber ich brauche die spezifische Legal Variante von meiner KI und jetzt hätte ich gerne eben auch in Word HW. Also ich glaube, die Geschichte geht in beide Richtungen. Ne? Aber also spannend ist es megamäßig, weil HW hatte zuletzt, glaube ich, eine 11 Milliarden Bewertung. Also wir reden jetzt hier auch nicht von irgend so einer Softwarebude, sondern das sind schon wirklich globale Player, HW und Legora, die auch gerade wirklich ganz, ganz hart um Marktanteile kämpfen.
Das hieß Legora nochmal bewertet? Die haben
5,5, gerade, also ja, genau. Die Hälfte circa.
Ja.
Ja, also Stand jetzt März, April 26, das wird sich natürlich wieder ändern.
Ja.
Gucken wir mal, aber es ist spannend.
Ja, spannend. Wir haben fast immer schöne Übergänge. Jetzt habe ich aber, mir fällt keiner ein. Also ich habe gerade...
Doch, das Schleifenmodell ist natürlich spannend.
Ja, oh Gott, ja, da hätte man drauf kommen können. Genau, wir haben ja gesagt, wir möchten auch immer ein bisschen darüber reden, was sich sozusagen in der Ausbildung tut. Wir wollen nicht über materielles Jura reden, aber wir wollen ein bisschen zeigen, wie entwickelt sich eigentlich die juristische Ausbildung im Allgemeinen. Und auch wieder diese Woche ist die Woche der persönlichen Erlebnisse offensichtlich, auch wieder so ein schönes Erlebnis, das ich hatte. Wir haben nämlich vor anderthalb Jahren an der Law School angefangen, uns zu fragen, wie man Jura eigentlich anders studieren könnte, wenn man nochmal bei Null anfangen würde. Die meisten kennen das wahrscheinlich, ne? Im Moment arbeiten wir den Stoff irgendwie so ab, wie den irgendjemand mal irgendwann zufällig ins Gesetz geschrieben hat. Meistens fängt man irgendwie mit BGB-AT an, dann kommt Schuldrecht-AT, dann kommt Schuldrecht-BT, irgendwann kommt GSV, Sachenrecht 1, Sachenrecht 2. Irgendwann hat man alles einmal gehört und wahrscheinlich den Anfang vergessen, nie so recht Systemverständnis entwickelt. Jedenfalls legen das zum Beispiel die AbsolventInnenbefragungen von der Bundesfachschaft nahe. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, was kann man eigentlich anders machen? Genau, und dieser Prozess, der sich jetzt fast anderthalb Jahre gezogen hat, der ist jetzt zu einem erfreulichen Ende gekommen. Wir haben natürlich mit einer Menge Kompromissen und wie das dann immer so ist, aber im Grundsatz beschlossen, dass wir das ändern werden. Das heißt, wir studieren nicht mehr der Reihe nach, BGB-AT, Schuldrecht-AT und so weiter, sondern wir versuchen früher Systemverständnis zu schaffen. Das heißt, wir bieten den Studierenden mehr so eine Landkarte oder einen Überblick an, mhm, und tauchen aber noch nicht so in die Details ein. Mein Beispiel ist immer so den Meinungsstreit um die Anfechtung der betätigten Innenvollmacht. Das machen wir jetzt nicht in der zweiten Woche mehr, sondern wir erklären erstmal im Allgemeinen, wie das eigentlich funktioniert mit Stellvertretung. Und dann in der zweiten Schleife, die dann in den Studienjahren 2 und 3 grob passiert, da vertiefen wir dann nochmal. Der Grundgedanke ist, die Studierenden sollen möglichst früh eine Gelegenheit haben zu verstehen, warum wir das eigentlich alles so machen und wie das zusammenhängt. Das, glaube ich, oder glauben wir, fördert das Verstehen statt auswendig lernen.
Was schreibt man denn dann für eine Klausur am Anfang, wenn man da sozusagen in Anführungszeichen nur oberflächlich drin ist?
Das ist eine gute Frage. Ist noch gar nicht so ganz klar. Mhm. Also das muss man sagen, ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt, weil wir ja das ganze Grundstudium über den Haufen werfen und das auch mit echt wenig Zeit, muss man sagen. Tendenziell bleiben natürlich gutachtenartige Klausuren denkbar. Das Hamburger JAG erlaubt auch andere Formate. Das wird den Lehrpersonen dann hinterher überlassen sein, wie sie das machen. Die stehen natürlich erstmal so ein bisschen vor der Herausforderung, ihren ganzen Stoff jetzt neu zu strukturieren und auch die Vorlesungen neu zuzuschneiden. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr BGB-AT, Schuldrecht-AT und fertig, sondern es gibt jetzt eben Grundkurs Bürgerliches Recht 1. Da machen wir das dann der ganzen Breite, auch schon mit ein bisschen GSV, mit ein bisschen Sachenrecht. Das bedeutet tatsächlich, man muss alles neu machen und ist ein wahnsinniger Kraftakt. Falls jemand zusieht, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Das ist wirklich von dem ersten Workshop bis zum Ende ein krasser Prozess gewesen, cool, für so eine Fakultät. Ja. Und ich bin ganz froh, dass wir das machen. Wir hatten zwischendrin eine Tagung. Ich denke, man muss ja nicht das Rad neu erfinden und haben uns den Dekan vom UKE eingeladen, den ehemaligen Universitätsklinikum in Hamburg. Die haben das nämlich schon gemacht, 2010 okay, schon. Aha. Und das Interessante ist, die beobachten dabei, dass die Studis besser und zufriedener werden.
Nein,
und,
das ist nichts für uns.
Also ich bin ja nicht so ein Fan von dieser 60er-Jahre-Pädagogik, müssen wir leiden, mussten wir auch durch, sondern ich denke immer, was man besser machen kann, sollte man besser machen.
Ja.
Und der sagte eben, wir dürfen nie vergessen, wir machen Unterricht für die 80%. Die Top 10%, die sind dann ein bisschen unterfordert. Da müssen wir eben Selbststudium verbessern, Materialien ranschaffen. Und die unteren 10%, da müssen wir uns immer noch überlegen, was wir mit denen machen, damit die nicht Dropouts werden, mhm, und wir diese furchtbare 40%-Quote weniger kriegen. Aber für die breite Masse, für die müssen wir das machen. Und denen müssen wir eine Methode anbieten, die irgendwie frühzeitiges Verständnis erlaubt. Da, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg und werden beobachten, wie sich das entwickelt. Wird natürlich jetzt auch, wir sind die erste Fakultät, die das macht, das finde ich persönlich ganz cool, aber es kann natürlich immer auch sein, dass man sich irrt. Wir werden darüber berichten.
Diese Fakultät, um die Überleitung zu nutzen, hat eine Campus-Lizenz bei Descript, deinem Startup. Das ist der nächste kurze Talking Point hier. Was gibt es dazu zu sagen?
Ja, es ist die Woche der freudigen Ereignisse, deswegen berichte ich von noch einem freudigen Ereignis und dann ist aber keine Sorge, dann hören wir auch auf für heute.
Dann wird es wieder depressiv.
Genau, wir sind ja immer noch Juristen. Nein, Quatsch. Wir hatten ja schon davon berichtet, was sozusagen die Grundgedanken von Descript sind und dass jeder und jede, wenn sie oder er mag, sich einfach eine Lizenz besorgen kann, aber viel schöner und eigentlich auch richtiger, finde ich, wenn Universitäten das machen und ihre eigenen Materialien auf Descript verteilen. Mhm. Da bieten wir Funktionen für an. Wenn du eine Word-Datei hast, die lädst du hoch, der Importer geht da drüber, Normen werden automatisch verlinkt, alles fertig. Das heißt, für die Lehrenden kein Mehraufwand. Und für die Studierenden, wenn man eine Campus-Lizenz hat, Zugriff auf alles, was es gibt, was die anderen Lehrenden teilen. War man am Anfang so ein bisschen skeptisch? Machen die das denn eigentlich so? Wir sind alle so diese geschlossene Verlagswelt gewohnt. Es zeigt sich, Open Access ist auch in Jura ein Thema. Die Leute sind eigentlich bereit, das zu teilen. Manchmal fragen die so ein bisschen, warum sollen sie das machen? Aber wenn ich dann sage, so, jetzt hast du hier gerade Material geschrieben, das ist richtig gut. Jetzt hast du die Wahl, das können 500 Leute sehen oder 5000. Was findest du eigentlich besser?
Mhm.
Dann fällt die Entscheidung meistens in eine schöne Richtung. Und wenn man dann eben als Fakultät sagt, wir möchten unseren Studis ein zeitgemäßes Angebot machen, wo eben alle diese Features drin sind, dann müssen sie sich kein Evernote mehr kaufen und keine Karteikartenanwendung irgendeiner Art, sondern es ist sozusagen die alle Technologie, die man für die Ausbildung braucht, ist da und den Inhalt kann man selber dazu packen. Dann kann man einfach mir eine E-Mail schreiben und dann finden wir da gerne eine Lösung. Und das machen erfreulich viele, zuletzt eben die Ruhr-Uni in Bochum. Da freuen wir uns sehr und sind gespannt, wie es weitergeht.
Ich war vor wenigen Tagen vor dieser Aufzeichnung, wir strahlen so ein kleines bisschen mit Versatz her aus.
Was? Das ist total live, Marc.
Ja, ja. auf einer Veranstaltung, wo mir nochmal bewusst wurde, dass wir ganz, ganz viele neue Rollen durch KI in Kanzleien bekommen. Also man liest ganz viel, Kanzleien werden interdisziplinärer, Leute arbeiten mehr zusammen. Man könnte auf den ersten Blick ja vielleicht denken, dass da dann Associates noch mehr mit Partnern arbeiten und PAs mehr eingebunden werden und Vimis und so. Aber es geht wirklich auch darum, dass neue Berufsbilder entstehen, dass IT-Departments mehr mit Anwälten zusammenarbeiten und all sowas. Und ich dachte mir, wir nutzen die Gelegenheit mal hier, um über das ein oder andere Rollenbild zu sprechen. Nämlich den Legal Product Manager.
Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich noch an den Legal Engineer.
Der ist
war, jetzt
glaube
ich, der Erste, oder?
Nein, den gibt es auch noch. Spaß. Der war der Erste, ja, genau. Also,
Legal, oder die, muss man auch.
Oder die, also der Beruf. Ja. Das war so das Erste, genau. Da hat man gesagt, wir haben jetzt Legal und Tech, Legal Tech, vor jetzt mittlerweile wahrscheinlich Pi mal Daumen 10 Jahren oder so. Und
ja, fast schon ein bisschen mehr, oder?
Ja, vielleicht sogar schon was mehr. Ja gut, Law School war früh dran, aber ja, 2015 auch eher schon, ja. Okay, gut 10 Jahre. Und da hat man gesagt, wir haben den Legal Engineer. Und der, jetzt mal ganz hands-on, der hat in Kanzleien dann natürlich viel Verschiedenes gemacht, aber häufig so Sachen wie Workflows gebaut in bestimmter Software, um bestimmte Prozesse abzubilden, die man automatisieren kann. Wenn der Kläger Mann ist,
ja,
schreibe her.
Genau.
Und
stimmt.
Also Themen. Und mit AI ist das ein bisschen, will nicht sagen überflüssig geworden, aber hat sich ein bisschen gewandelt, weil AI einfach deutlich dynamischer sowas abbilden kann. Und die machen jetzt viele andere Sachen, AI Adoption etc. natürlich auch. Adoption Engineers gibt es jetzt auch. So ein bisschen dahergekommen.
Das ist aber eher ein HR-Thema, oder? Oder sind das tatsächlich, sozusagen Ingenieure im klassischen oder Software-Engineers?
Also, das sind meistens Juristen, die sich sehr für Technologie interessieren.
Ah, okay.
Weil du sagst, bei diesem Thema Adoption, also Adoption heißt nichts anderes als mehr Leute sollen die Software nutzen, die wir haben oder die Tools und auch Möglichkeiten erkennen. Da muss natürlich irgendwie auch auf einer juristischen Ebene mit den Leuten sprechen können und
ja,
die abholen,
ja,
und nicht nur irgendwelche Funktionen in der Software erklären, sondern eher am Mandat erklären, guck mal, und diesen Schritt könntest du jetzt so und so in Zukunft auch machen. Ja.
Da glaube ich ja persönlich, liegt in den Kanzleien unfassbar viel Geld noch auf der Straße, oder?
Unfassbar.
Also,
das ist ein Riesenthema.
Ich denke immer gerade so, neulich sprach ich mit jemandem, so eine Boutique, 5 oder 6 Leute, und was müssen wir denn mit AI machen? Und da denke ich immer, also wenn ihr lernt, einen Computer zu bedienen, dann habt ihr schon mal 30% Schnitt gemacht und danach könnt ihr mit Copilot noch E-Mails schreiben, so, das geht auch immer, aber ja, alleine erkennen, was man machen kann und ein Störgefühl entwickeln, wenn man anfängt, Tabellen per Hand abzutippen, da ist, glaube ich, viel Potenzial, oder?
Das ist so der allererste Schritt, ja,
ja.
Und wenn man jetzt auf dem anderen Ende der Skala ist,
ja,
und das geschafft hat, zu entdecken, was das Potenzial ist, kommt man vielleicht irgendwann auf die Idee, dass man Services produktisieren kann.
Mhm.
Und sagt, okay, wir bauen jetzt was, nicht notwendigerweise etwas, das auf Knopfdruck an die Mandantin geliefert wird, das geht auch. Aber noch viel denkbarer ist so eine Art internes Produkt, dass man sagt, okay, wir haben etwas, das, wir verkaufen das zum Festpreis 100 und da guckt auch nochmal ein Anwalt drauf, aber wir sind, und der kostet uns vielleicht 10 und wir sind natürlich trotzdem sehr motiviert, jetzt diese 90 Kosten zu drücken, indem wir da viel automatisieren, viel dynamisch machen, KI einsetzen. Und da gibt es dann auf dieses interne Produkt sozusagen, was da hinten bei rausfällt, gibt es die Rolle des Legal Product Managers. Und der Legal Product Manager steuert Developer, koordiniert mit Anwälten, hat im Prinzip auch die wirtschaftliche Verantwortung für das Produkt auf. Es müsste auch sowas wie Product Partner geben, die dann in der Partnerschaft Produkte verantworten, durchsetzen, einholen, was gerade gebraucht wird, etc. Diese Themen, also das klassische Produktmanagement, da könnte man jetzt nochmal eine eigene Folge zu machen, aber ich wollte das nur hier schon mal erwähnen und kann man vielleicht auch, wir packen was in die Shownotes an Links und weiterführenden Hinweisen zum Thema Produktmanagement. Das klassische Produktmanagement aus Unternehmen, was da total normal ist, so eine typische Schnittstellenfunktion, die findet jetzt auch Einzug in die Kanzleiwelt.
Und was ja auch in vielen Projektmanagement-Frameworks sozusagen sogar eine vordefinierte Rolle ist, ne? Der Product Owner in eigentlich fast jedem.
Ja, deswegen stockte ich gerade, weil ich gerade überlegte, ob der Product Manager auch in-house Einzug erhält oder ob das nicht mehr ein Product Owner ist. Der Hauptunterschied ist eigentlich, der Product Manager hat wirtschaftliche Verantwortung über ein Produkt, das noch mitverkauft wird. Der Product Owner eher so über Funktionalitäten und Development.
Und der Product Manager hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Kundenkontakt.
Genau.
Ein bisschen mehr Markt sozusagen Input.
Aber die Grenzen sind fließend, ne? Ja, und genau, das ist total spannend. Die brauchen wir in Zukunft alle. Wer sich da ein bisschen weiter ausbildet, hat sicherlich auch extrem gute Jobchancen. Das ist so das Haupt-Takeaway an der Stelle.
Ist vielleicht auch was für die Leute, die nicht unbedingt zum Staatsexamen studieren wollen, ne?
Richtig. Oder die kein zweites machen wollen.
Ja, das muss ich auch sagen. Da haben wir im Dezember eine Umfrage durchgeführt zu der Frage, was eigentlich Profile sind, die gefragt sind und mal explizit alle adressiert, außer regulierte Berufe. Und da kommt natürlich dann eine ganze Menge. Wir haben natürlich mit dem Interesse gefragt, zu wissen, was in die Ausbildung muss und ob es Bedarf sozusagen an Ausbildungstracks neben dem Staatsexamen gibt. Spoiler, gibt es. Reden wir nochmal drüber, wenn das soweit ist. Aber ja, total, total spannend, was sich da entwickelt und wie sozusagen wie auch die Selbstverwaltung der Anwaltschaft zum Beispiel damit umgeht und welche Diskussionen da dann auch um das RDG und all solche Dinge geführt werden.
Ja, da kommt eine Menge auf uns zu.
Also einer meiner beiden Mitgründer, Dirk, hat jetzt gerade die Promotion abgeschlossen in dem Bereich und sich auf wirklich in einem Detailgrad beeindruckend ist, dazu auseinandergesetzt. Und wenn man manche Dinge liest, da kann man nur hoffen, dass so langsam aber sicher auch ein bisschen Innovation passiert.
Dann schreibt uns doch sehr gerne hier unten in die Kommentare oder auch persönlich eine E-Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn oder Instagram, wo auch immer man das alles so machen kann, wie euch das tangiert, wenn ihr möchtet, wenn ihr Wünsche habt für die nächsten Folgen und vielleicht auch mal so generell, das ist jetzt Folge 2 gewesen, wie ihr das findet, ne? Also vielen Dank.
Was wir machen können, damit es noch ein bisschen besser wird oder wo ihr noch eine Lücke seht oder so. Wir freuen uns über Feedback aller Art.
Ja.
Und ich würde sagen, dann sind wir für heute eigentlich durch. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen. Und
das war's.
Vielen Dank.
Danke.
Macht's gut.
Ciao. Tschüss.